Radio Prag, Nachrichten.
Gebühren für Luftverschmutzung werden bis 2021 wachsen. Das Abgeordnetenhaus billigt das Mediationsgesetz. Die Turnerin Viera Czaslowska wird 70 Jahre alt. Die Gebühren für Luftverschmutzung werden in Tschechien höchstwahrscheinlich bis 2021 erhöht werden, so wie es vom Kabinett ursprünglich vorgeschlagen wurde. Die Erhöhung der Gebühren sieht eine Senatsvorlage vor, die am Mittwoch vom Abgeordnetenhaus verabschiedet wurde. Zuvor hatten die Abgeordneten vorgeschlagen, die Gebühren binnen 10 Jahren vollständig abzuschaffen. Das wurde von den Senatoren abgelehnt und der entsprechende Gesetzesentwurf zwecks nochmaliger Erörterung an das Abgeordnetenhaus zurückgeleitet. Nun muss er noch vom Staatsoberhaupt signiert werden. Für die Senatsversion setzte sich auch Umweltminister Tomáš Chalupa ein. Dagegen protestierten Vertreter des Industrie- und Verkehrsverbandes sowie des Chemieindustrieverbandes. Das Abgeordnetenhaus hat am Mittwoch das Gesetz zur Förderung der Mediation verabschiedet. Die soll es ermöglichen, strafrechtliche, aber auch zivile Konflikte oder Familienkonflikte in einem außergerichtlichen Verfahren beizulegen. Eingearbeitet in die Vorlage wurden einige Anmerkungen des Senats. Die Mediation ist ein strukturiertes, freiwilliges Verfahren zur konstruktiven Beilegung eines Konflikts. Die überwiegende Mehrheit der Geldmittel, die die Kirchen in der Restitution vom Staat erhalten, soll für Fürsorge für Kranke und Bedürftige genutzt werden. Darauf haben sich der tschechische Gesundheitsminister Leoš Heger und Repräsentanten des Vatikans am Mittwoch geeinigt. Heger hält sich als überhaupt erster tschechischer Gesundheitsminister zu einem 2-tägigen Besuch im Kirchenstaat auf. Er führt dort Gespräche über die Palliativ- und Hospizpflege, über den kirchlichen Dienst in medizinischen Anstalten und über einige weitere ethische Fragen. Am Mittwoch wurde der Minister von Papst Benedikt XVI. Empfangen. Mit dem Staatssekretär verhandelte er über den noch ausstehenden Vertrag zwischen Tschechien und dem Vatikan. Die britische Schauspielerin und Oscar-Preisträgerin Helen Mirren ist im Juni als Gast beim Internationalen Filmfestival in Karlsbad erwartet. Sie wird im Rahmen der Eröffnungszeremonie mit dem Kristall-Globus-Preis für ihr Lebenswerk ausgezeichnet. Außerdem stellt sie dort den Film The Door vor, in dem sie unter der Leitung des Regisseurs István Szabó die Hauptrolle verkörpert. Das 47. Filmfestival in Karlsbad findet vom 29. Juni bis 7. Juli statt. Die jungen deutschen Musiker Veronika Eberle und Daniel Müller-Schott geben an diesem Mittwoch und Donnerstag Konzerte in Prag. Die Violinistin und der Cellist spielen zusammen mit dem Symphonieorchester der Hauptstadt Prag, FOK, das Doppelkonzert A-Moll von Johannes Brahms. Während des Konzertabends erklingen unter dem Taktstock von Petra Altrichter auch die symphonische Dichtung Schark aus Bedřich Smetanas Zyklus Mein Vaterland sowie Dvořáks Symphonie Nummer 9 aus der Neuen Welt. Die tschechische Ausnahmeturnerin Viera Czaslavská wird an diesem Donnerstag 70 Jahre alt. Als Turnkönigin triumphierte sie mit 4 Goldmedaillen bei den Olympischen Spielen 1968 in Mexiko. Ihr Engagement für die Reformbewegung des Prager Frühlings machte sie nach dem Einmarsch sowjetischer Truppen in der Tschechoslowakei 1968 zum Ziel von Demütigungen. 7 Jahre lang dürfte sie nicht mehr als Trainerin arbeiten. Offizielle Anerkennung wurde Czaslavská erst wieder nach der demokratischen Wende von 1989 zuteil. Der damalige Präsident Václav Havel berief sie als Beraterin. Zum Schluss das Wetter. Am Donnerstag ist es in Tschechien bewölkt bis bedeckt mit Schauern und Gewittern. Die Tageshöchstwerte liegen bei 18 bis 22 Grad Celsius. Soweit die Meldungen mit Markéta Kachlíková.
Ahoi und willkommen bei Radio Prag. Sie haben die Auslandssendungen des tschechischen Rundfunks eingeschaltet und das sind unsere heutigen Themen. Protest. Wegen der Haftbedingungen von Julia Timoschenko hat der tschechische Staatspräsident Klaus seinen Besuch in der Ukraine abgesagt. Und Außenminister Schwarzenberg warnt die Machthaber in Kiew. Gedenken. Im ostböhmischen Králický wurde ein Museum eröffnet, das an die Verfolgung der christlichen Orden während des Kommunismus erinnert. Und Kinobesuch. Im Neiße-Gebiet startet das erste und einzige dreisprachige grenzüberschreitende Filmfestival. Soweit unsere aktuellen Berichte. Danach satteln wir auf, denn es geht hoch zu Ross durch den Sportreport. Mehr sei hier aber nicht verraten. Ich hoffe, ich habe Sie neugierig gemacht auf unsere Themen. Mein Name ist Till Janzer und ich begleite Sie durch unsere Sendung. Bleiben Sie am Apparat. In gut einem Monat, am 8. Juni, beginnt die Fußball-Europameisterschaft. Sie hat wie vor 4 Jahren erneut 2 Ausrichterländer, Polen und die Ukraine. Während bei Gastgeber Polen besonders bemängelt wird, beim Ausbau der Infrastruktur, sprich der Autobahnen und Schnellzugstrecken hinterherzuhinken, werden gegen Co-Ausrichter Ukraine derzeit noch ganz andere Vorwürfe laut. Die schlechten Haftbedingungen, unter denen auch die ukrainische Ex-Ministerpräsidentin Julia Timoschenko leidet. Mehrere EU-Politiker wollen deshalb während der EM nicht in die Ukraine reisen. Und auch Tschechien hat zu den Menschenrechtsverletzungen in der ehemaligen Sowjetrepublik klar Stellung bezogen. Lothar Martin berichtet.
Noch vor der Fußball-EM-Endrunde ist für Mitte Mai in der Ukraine, im malerischen Jalta, ein Treffen der mitteleuropäischen Staatsoberhäupter geplant. Nach den Bundespräsidenten aus Deutschland und Österreich aber hat jetzt auch der tschechische Präsident Václav Klaus seine Teilnahme an diesem Treffen abgesagt. Präsidentensprecher Radim Ochwart sagte dazu im tschechischen Fernsehen:
Präsident Klaus wird am Gipfel in der Ukraine im Mai nicht teilnehmen. Dafür gibt es mehrere Gründe. Der Hauptgrund aber ist die gesamte Situation rund um die Ex-Premierministerin der Ukraine.
Julia Timoschenko verbüßt nach einem umstrittenen Strafprozess zurzeit in Charkow eine 7-jährige Gefängnisstrafe. Seit Wochen hat Timoschenko gesundheitliche Probleme. Sie leidet so auch unter einem chronischen Bandscheibenvorfall. Anstatt ihr aber ärztliche Hilfe zukommen zu lassen, sei sie von örtlichen Medizinern sogar verprügelt worden, behauptet Julia Timoschenko. Deshalb ist die Ex-Regierungschefin mittlerweile in einen Hungerstreik getreten, der jetzt schon 13 Tage anhält. Für Tschechiens Außenminister Karel Schwarzenberg ist es eine Farce, dass die ukrainische Politik auch weiterhin so tut, als sei alles im Reinen.
Es ist unstrittig, sollte sich der Gesundheitszustand von Timoschenko merklich verschlechtern, dann gefährdet das auch zunehmend die Position der Ukraine in Europa.
In Europa haben derweil Politiker aus mehreren Ländern reagiert und angekündigt, die Fußballspiele in der Ukraine zu boykottieren. Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel erwägt zum Beispiel, ihren Ministern zu empfehlen, den EM-Spielen in der Ex-Sowjetrepublik fernzubleiben. Etwas lockerer sieht man die Situation in einem anderen Nachbarland der Tschechischen Republik, in der Slowakei. Diese Position sei jedoch auch vor dem Hintergrund zu sehen, dass sich die eigene Mannschaft nicht für die Endrunde in Polen und der Ukraine qualifizieren konnte, bemerkte der slowakische Außenminister Miroslav Lajčák am Montag in Prag bei seinem Treffen mit Amtskollegen Schwarzenberg. Etwas ernsthafter aber fügte Lajčák hinzu, weshalb der slowakische Präsident Ivan Gasparovic, anders als seine Amtskollegen aus Deutschland, Österreich und Tschechien, am Gipfel in der Ukraine teilnehmen wird.
Wir sollten keine Möglichkeit auslassen, um miteinander zu kommunizieren und um dem Land zu helfen, sich Europa anzunähern.
Das aber ist kein leichtes Unterfangen, zumal in Europa selbst die Meinungen in dieser Frage weit auseinandergehen. Deshalb fordert der sozialdemokratische Oppositionsführer Bohuslav Sobotka:
Es wäre gut, wenn Europa gegenüber der Ukraine mit einer gemeinsamen Haltung auftreten und die Haltung der einzelnen Staatsmänner damit im Rahmen der EU koordinieren würde.
Allerdings haben sich andere große Fußballnationen wie England, Frankreich oder Portugal entschieden, Politik und Sport klar voneinander zu trennen. Daher wird das Thema Timoschenko die europäischen Gemüter vor der Fußball-EM ganz gewiss noch länger beschäftigen.
Die Tochter von Julia Timoschenko befürchtet im Übrigen, dass sich die Ukraine in einen totalitären Staat verwandeln könnte. Soweit der Bericht von Lothar Martin. Mit totalitären Regimen haben die Tschechen, wie die Ukrainer, leider viele Jahrzehnte Erfahrung machen müssen. 62 Jahre ist es her, dass die kommunistischen Machthaber in der Tschechoslowakei begannen, die kirchlichen Ordensgemeinschaften aufzulösen. Einige Klöster wurden dabei in Konzentrations- oder Internierungslager für Ordensmitglieder verwandelt. Eines davon war das Kloster auf dem Muttergottesberg bei Králiky. Am vergangenen Freitag wurde dort eine Gedenkstätte für die verfolgten Geistlichen eröffnet. Martina Schneibergova war dabei.
Im einst beliebten Wallfahrtsort auf der Muttergottesberg wimmelte es am Freitagnachmittag von festlich gekleideten Menschen. Zur Eröffnung der Gedenkstätte kamen neben den Gläubigen aus der Umgebung auch Politiker, kirchliche Würdenträger sowie einige Ordensmitglieder, die in den 1950er Jahren im hiesigen Lager eingesperrt waren. Die Gedenkstätte entstand dank einer Bürgerinitiative, die in Králiky ein Museum der tschechoslowakischen Festungen betreut. Richard Sicher leitet das Museum und sagt, dass die Gedenkstätte kein Nachbau des einstigen Internierungslagers sein soll.
Sie soll vielmehr allgemein an das Schicksal von Ordensmitgliedern und Priestern in den 1950er Jahren in der kommunistischen Tschechoslowakei erinnern. In der Dauerausstellung werden einleitend die Beziehungen zwischen Staat und Kirche nach dem kommunistischen Putsch sowie die sogenannte Aktion K beschrieben. 219 Männerklöster wurden im Laufe dieser Aktion des kommunistischen Geheimdienstes STB im April 1950 geräumt und mehr als 2000 Ordensmitglieder inhaftiert. Am Beispiel von einigen in Králiky eingesperrten Geistlichen werden das Alltagsleben im Internierungskloster und die absurden Versuche der politischen Referenten geschildert, die Geistlichen umzuerziehen.
Die Besucher können sich in der Gedenkstätte zum ersten Mal mit dem System der sogenannten Konzentrations- und Internierungsklöster auseinandersetzen. Zudem werden konkrete Personen vorgestellt, die an der Internierung der Ordensmitglieder in Králiky beteiligt waren. Gezeigt wird zudem das Interieur eines Arbeitslagers. Ein weiterer Raum ist wie ein Gang aus einem Gefängnis aus den 1950er Jahren gestaltet. Richard Sicher.
Mit der Gedenkstätte möchten wir auch dazu beitragen, dass das begangene Unrecht Aufmerksamkeit erhält. Dies könnte uns allen helfen, die Vergangenheit zu bewältigen.
Diesem Aspekt widmete auch die stellvertretende Kulturministerin Anna Matouškova bei der Eröffnung der Gedenkstätte ihre Aufmerksamkeit.
Die Thematik, wie das kommunistische Regime mit der Kirche umging, wurde auf diese Weise bislang in keiner Dauerausstellung bearbeitet. Hierbei ist die neue Gedenkstätte einzigartig. Ich schätze zudem die Tatsache, dass das Museum nicht von staatlichen Institutionen, sondern von einer Bürgerinitiative initiiert wurde.
Kardinal Duka segnete die Gedenkstätte und zelebrierte einen Gottesdienst, bei dem der verfolgten Geistlichen gedacht wurde. Duka kennt die Region von Králiky als ehemaliger Erzbischof von Hradec Králové sehr gut.
Die Geschichte dieser Region kenne ich sehr gut. Dort war Zufluchtsort der Frauen mit Kindern nach der Bombardierung Hamburgs. Später als Campus für die Piloten aus Royal Air Force, nachdem in der kommunistischen Zeit als Konzentrationslager der Ordensmänner und später, nach 60er Jahren, als Lager für die Ordensfrauen bis 89. In diesem Sinne muss man sagen, das ist eine Gedenkstätte für die Opfer der totalitären Systeme, aber auch ein Appell für den Kampf um die Freiheit, Demokratie, Menschenwürde und menschliche Liebe und Solidarität in der heutigen Welt, in der heutigen Europa.
Die neue Gedenkstätte auf dem Muttergottesberg bei Králiky ist von Mai bis Oktober täglich von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Mehr über das Museum hören Sie in einer der nächsten Ausgaben der Sendereihe Reiseland Tschechien. Wir gehen von Králiky gut 100 Kilometer nordöstlicher Richtung. Dort beginnt am Mittwoch das Neiße Filmfestival. Es ist das einzige Festival, das Filme grenzüberschreitend an verschiedenen Spielorten in den drei Ländern Deutschland, Tschechien und Polen zeigt. Vom 2. bis 6. Mai sind über 100 Spiel-, Dokumentar- und Kurzfilme im Programm. Birte Dobertin hat mit Andreas Friedrich gesprochen, dem Organisator des Festivals.
Herr Friedrich, Sie leiten das Neiße Filmfestival und haben es 2004 auch mitgegründet. Erzählen Sie doch mal, was ist die Idee dahinter?
Ja, die Idee ist, dass wir einfach hier im Dreiländereck leben, in Polen und Tschechien. Das damals 2004 ja die EU-Öffnung der Grenze zu Polen und Tschechien war. Und dass der tschechische und polnische Film, der eigentlich eine lange Tradition hat, nach der Wende immer mehr aus den deutschen Kinos verschwunden ist. Und wir einerseits natürlich den Film, der aus diesen Ländern kommt, was Gutes tun wollen, auf der anderen Seite aber auch natürlich hier mit den Veranstaltungsorten, die an der Grenze liegen, also in Polen, in Tschechien wie in Deutschland, dass wir natürlich uns wünschen, dass viele Besucher sich gegenseitig besuchen und die Leute sich dabei kennenlernen, ihre Geschichte kennenlernen und ja, sich einfach über das Medium Film näher kommen.
Wie könnte sowas dann aussehen? Ich habe gesehen, auch dieses Jahr gibt es wieder den Spielfilmwettbewerb, bei dem auch der Neiße Fisch als Preis verliehen wird. Mhm. Wer ist dann bei diesem Wettbewerb vertreten? Sieht man da auch eine Mischung aus dem Dreiländereck?
Also der Wettbewerb ist ursprünglich einfach nur gemacht für diese drei Länder. Es ist auch so gedacht, dass dort jeweils aus Polen, Tschechien und Deutschland drei junge Filmemacherinnen, die nicht mehr als drei Produktionen gemacht haben, in den Wettbewerb einreichen können und dass sie dort um den Neiße Fisch halt ihren Film zeigen. Also nicht Filmemacher, die jetzt schon professioneller und schon über Jahre Filme machen, die gehören also nicht in den Wettbewerb. Die werden dann in Nebenreihen oder anderen Reihen zu sehen sein.
Was macht denn für Sie persönlich das Besondere an diesem Festival, an dieser Region und der Zusammenstellung der Filme aus?
Also das Besondere, und das bekommen wir auch immer wieder reflektiert von den Gästen, ist, dass die Atmosphäre doch im Vergleich zu größeren Festivals doch sehr familiär ist. Das ist eine sehr große Nähe gibt zwischen den Akteuren, zwischen den Schauspielern, die kommen, zwischen den Regisseuren und den Gästen aus den verschiedenen Ländern. Also die Nähe ist doch eine andere als oft auf anderen Festivals, wo es viel anonymer läuft.
In diesem Jahr haben Sie ja auch erstmalig eine Partnerschaft mit dem Doku-Fest im Kosovo, das größte Dokumentar- und Kurzfilmfestival dort. Der Kosovo stellt auch einen Wettbewerbsfilm. Können Sie etwas über den Film sagen und was bedeutet diese Partnerschaft für das Festival?
Ja, das ist richtig. Das ist ein Film über Blutrache, also ein Problem, was in den Balkanländern zwar jetzt nicht alltäglich ist, aber doch immer wieder vorkommt, für uns vielleicht unvorstellbar, aber was doch auch dort die Menschen sehr bewegt, dass diese Rache-Tradition immer noch weiterlebt. Das Kosovo-Festival ist für uns ein gutes Beispiel dafür, was Film wirken kann. Das Film nämlich Menschen, die eigentlich aufgrund ihrer ethnischen Unterschiedlichkeit in einer Konfliktsituation leben, die sie scheinbar politisch überhaupt nicht überwinden können, was so ein Festival in der Lage ist, mit Filmgeschichten, dass die Menschen sich nähern, dass die Menschen zusammen auf so einem Fest feiern können und die Geschichten der anderen wahrnehmen, akzeptieren und vielleicht sogar lernen zu verstehen und dass das vielleicht auch ein Stück weit ins Leben reinwirkt.
Eröffnet wird das Festival am Mittwoch um 19 Uhr im Gerhard-Hauptmann-Theater in Zittau mit dem Kurzfilm Legacy und dem deutschen Spielfilm Bittere Kirschen. Sie haben weiter Radio Prag eingeschaltet, die Auslandssendung des Tschechischen Rundfunks. Das Sportjahr 2012 hält, zumindest aus tschechischer Sicht, drei Höhepunkte bereit. Die Eishockey-WM, die am Freitag beginnt, die Fußball-EM im Juni und die Olympischen Spiele im August. Letztere sind das Traumziel für viele Sportler, die kaum oder eben nur alle 4 Jahre im Rampenlicht stehen. Zu ihnen gehören auch die Reiter aus Tschechien. Ob man einige von ihnen aber bei den Spielen in London tatsächlich zu sehen bekommt und wie die Perspektiven des Reitsports sind, das sagt Ihnen jetzt Lothar Martin in einer weiteren Ausgabe unseres Sportreports.
Sportreport.
anderthalb Wochen ist der tschechische Pferdesport in eine neue Saison gestartet. Die Rede ist ausschließlich von den Reitern, die in den olympischen Disziplinen zu Hause sind, also Springreiten, Dressurreiten und Vielseitigkeitsreiten. Gibt es unter Ihnen auch Spitzensportler und Pferde, die in London für Furore sorgen könnten? Die Generalsekretärin der tschechischen Reitsportföderation, Luci Spivoková.
Ich kann bereits definitiv sagen, dass wir im Pferdesport keine Olympiateilnehmer haben werden. In London nicht dabei sein wird also auch Jaroslav Hatler, der unser einziges Eisen im Feuer war. Hatler, der im Vielseitigkeitsreiten an den Start gehen wollte, hat zwar alles Mögliche für seinen Traum getan, er zog vorübergehend nach Großbritannien um und wurde von britischen Trainern gecoacht, doch in der harten Qualifikationsmühle ist er letztlich gescheitert. Auch ich sehe keine Chancen mehr für ihn.
Auf Nachfrage von Journalisten erklärt Luci Spivoková dann auch, warum es im Vielseitigkeitsreiten so schwierig ist, sich für Olympia zu qualifizieren.
Für die ganze Welt gibt es nur 75 Plätze und eine übergroße Mehrheit von ihnen ist schon besetzt. Zum einen durch die Reiter, die sich inzwischen den Spielen durch vordere Platzierungen bei Welt- und Europameisterschaften für London qualifiziert haben und zum anderen durch Reiter, die im Ranking der sogenannten europäischen Ligen weit oben stehen. Und in der Zentraleuropa-Liga liegt Hatler erst an 15. oder 16. Stelle, von daher hat er keine Chance.
Ähnlich wie bei großen Tennisturnieren werden auch im Pferdesport hin und wieder sogenannte Wildcards vergeben, die zu einer außerordentlichen Teilnahme an bestimmten Wettkämpfen berechtigen. Für Olympische Spiele aber gibt es diese Regelung offenbar nicht, unterstreicht Spivoková.
Wir haben das in der Vergangenheit für die Dressur probiert, doch uns wurde sehr schnell deutlich gemacht, dass das ein Irrweg sei. Und ich denke, dass die Internationale Reitsportföderation FAI auch für London keine Wildcards vergeben wird.
Im Springreiten und in der Dressur haben tschechische Reiter die Olympia-Qualifikation gar nicht erst versucht, denn in diesen Disziplinen sei es noch komplizierter, sich durchzukämpfen, ergänzt Spivoková. Der Pferdesport gehört also nicht zu den großen und erfolgreichen Sportarten in Tschechien. Bei Olympischen Spielen haben tschechische Reiter daher auch erst eine einzige Medaille gewonnen. Immerhin war es eine Goldmedaille. Sie wurde allerdings schon vor 84 Jahren errungen, und zwar durch František Ventura auf LJ. Ventura und sein Pferd gewannen 1928 das Jagdspringen der Spiele von Amsterdam. Auch wenn dieser Erfolg in der Tat schon sehr weit zurückliegt, stellt sich die Frage, wurde früher im hiesigen Reitsport einiges anders oder auch besser gemacht?
Es erscheint paradox und klingt auch etwas unglaublich. Aber vor der Wende funktionierte der Reitsport hierzulande sehr gut, weil es klare Regeln gab. In der Euphorie der Nachwendezeit hingegen hat man die Zügel zunächst etwas schleifen lassen.
Sagt Luci Spivoková gegenüber Radio Prag. Und die energische Generalsekretärin macht sofort klar,
weil es in den 90er Jahren mit der Moral nicht zum Besten bestellt war, müssen wir jetzt umso energischer sein. Wir sind bemüht, den Verband jetzt wieder mit härterer Hand zu führen. Und ich muss sagen, dies geht nicht, ohne jemandem weh zu tun.
Andererseits, gibt Spivoková zu bedenken, arbeitet der tschechische Reitsportverband natürlich zu einem Großteil immer noch auf ehrenamtlicher Basis. Ohne ein starkes Engagement der Beteiligten geht es also nicht, zumal die finanzielle Situation alles andere als rosig sei, sagt die Generalsekretärin.
Der tschechische Reitsportverband hat momentan keinen großen und bedeutenden Sponsor. Das heißt für uns, dass wir gerade für die internationalen Wettkämpfe unserer Repräsentanten mit den Geldern auskommen müssen, die uns das Bildungsministerium zur Verfügung stellt. Diese Mittel decken jedoch nur einen kleinen Teil der tatsächlichen Kosten ab.
Von daher schieße man viel Geld aus eigenen Quellen zu, vor allem für Wettkämpfe, die in ihrer Wertigkeit niedriger eingestuft werden, erläutert Spivoková. Ohne großes Geld kann man also auch keine großen Erfolge feiern, lautet die logische Schlussfolgerung. Doch diese Rechnung stimmt nicht ganz, hält die Generalsekretärin mit einem Lächeln entgegen.
Im Voltigieren haben wir im Jahr 2008 den Weltmeister im Herreneinzel gestellt. Das war ein wirklich außergewöhnlicher Erfolg. Es war Peter Eim, der aber leider nicht mehr aktiv ist. Eim hat Veterinärmedizin studiert und widmet sich heute voll und ganz seiner Arbeit auf diesem Gebiet.
Der WM-Titel im Voltigieren war also die berühmte Ausnahme. Ist er aber auch wirklich die Eintagsfliege, die die tschechischen Gestüte bisher durchflogen hat? Luci Spivoková will das nicht so ohne weiteres gelten lassen.
Auf dem Weg zu Eims würdigem Nachfolger ist Lukáš Klouda, der in diesem Jahr auch zur WM ins französische Le Mans fahren wird.
Und dort erhoffen wir uns von ihm eine vordere Platzierung. Ich will es nicht beschreien, aber ein Platz unter den besten fünf könnte für ihn herausspringen.
Im Voltigieren gibt es also wieder einen neuen Hoffnungsträger. In den anderen Disziplinen dagegen wird man mal wieder, wie bisher, viel Geduld und Einsatz zeigen müssen, um an das internationale Niveau heranzurücken. Die Basis, auf der man aufbauen kann, kann sich indes durchaus sehen lassen.
Wir haben ungefähr 2000 Gestüte, so zwischen 7000 und 8000 lizenzierte Pferde. Und von unseren Mitgliedern im Verband sind rund 10.000 lizenzierte Reiter.
Dem Verband gehören demnach auch noch die Unlizenzierten, die Hobbyreiter, an. Zusammen mit diesen Amateuren hat der tschechische Reitsportverband, so Spivoková, rund 15.000 Mitglieder. Für die Wettkämpfe stehen den hiesigen Reitern insgesamt 14 Wettkampfstätten zur Verfügung. Hier richten sie ihre nationalen Meisterschaften aus, sowie ihre saisonalen Turnierserien in den bereits genannten Reitsportdisziplinen. Einer der Saisonhöhepunkte aber ist zweifellos der Weltcup-Wettbewerb im Dressurreiten, der als 14. Großer Preis von Brünn vom 22. bis 24. Juni in der Mährischen Messestadt ausgetragen wird. Gegenüber Radio Prag spricht Luci Spivoková allerdings noch diese Empfehlungen aus.
Im Springreiten, das auch in Deutschland am populärsten und am meisten verbreitet ist, würde ich auf alle Fälle den internationalen Wettbewerb in Stuchowice empfehlen, auch wenn er eigentlich ein Wettkampf für Nachwuchsreiter ist. Zum Zweiten würde ich ganz sicher die tschechischen Meisterschaften empfehlen, die in Martinice stattfinden.
Stuchowice und Martinice liegen nahe der mittelböhmischen Bezirksstadt Příbram. Stuchowice östlich von ihr nahe der Moldau, Martinice südlich bei Pšeznice. Einen Überblick auf alle Wettbewerbe und Termine erhalten Sie auf der Webseite www.cjf.cz.
Noch hängen sie also zurück, doch in Zukunft wollen sie auch einmal vorneweg preschen, über die tschechischen Reiter berichtete Lothar Martin. Und damit sind wir fast am Ende unserer heutigen Sendung angelangt. Von mir noch der Hinweis, auch die deutsche Version von Radio Prag hat ein Facebook-Profil, auf dem Sie unter anderem Ihre Anmerkungen und Kommentare schreiben können. Zudem können Sie uns auf Ihren mobilen Geräten empfangen. Einfach die kostenlose App des tschechischen Rundfunks herunterladen und Radio Prag ist auch immer unterwegs dabei. Sie hörten Radio Prag, die Auslandssendung des tschechischen Rundfunks. Am Mikrofon begleitet hat Sie Till Janca. Auf Wiederhören und Naslyšenou.